Gut, also weiter geht's mit einer kurzen Übersicht, wie im ISDN-Netz die Adressierung funktioniert. Es muss ja jeder Teilnehmer irgendwie eine ID haben, über die er erreichbar ist. Und es gibt als ISDN-Adressen etwas, was sich zusammensetzt aus ISDN-Rufnummern und gegebenenfalls noch Subadressen. Das, was hier als erster Punkt unter ISDN-Rufnummer steht, mögliche Ausscheideziffer 0 oder 00, das meint so nationale und internationale Vorwahlen, beziehungsweise es kann auch eine Amtskennung meinen, und damit man überhaupt aus so einer Telefonanlage rauswählen kann. Ja, also wenn man eine TK-Anlage intern hat, dann erreicht man ja über die Kurzwahlnummern direkt andere Stationen, und wenn man schon ein Ortsgespräch führen will, muss man schon eine 0 vorwählen. Das ist aber nicht Teil der ISDN-Adresse. Ja, zur ISDN-Adresse gehört nur die Landeskennzahl, also sowas wie die 49 für Deutschland, dann die Vorwahl des Ortsnetzes, also 89 für München, und halt die normale lokale Telefonnummer. Und das ist hier als Teilnehmernummer bezeichnet. Und darüber hinaus gibt es dann noch etwas, was Subadresse heißt. Und das können Sie zum Beispiel verwenden, wenn Sie ein Gateway haben zwischen Ihrer Telefonanlage und dem lokalen Netzwerk. Dann könnten Sie praktisch für jeden PC, der über das lokale Netz erreichbar ist, können Sie so eine Subadresse verwenden. Und darüber wird es dann möglich, wenn die TK-Anlage das eben kann, dass Sie von außen direkt einen einzelnen Computer irgendwie ansprechen können. Ja, der muss natürlich auch dafür vorbereitet sein, dass er irgendwie per ISDN da kommunizieren kann. Aber so können Sie eben Ihre ganze IT-Infrastruktur auch noch über ISDN erreichbar machen. Ja, und generell, wenn Verbindungen aufgebaut werden und auch während sie bestehen, hat man nicht nur eine Adressinformation, sondern man weiß auch immer, welcher Dienst gerade abgewickelt wird. Und jeder der Dienste, die im ISDN angeboten werden, hat eine eigene Kennung. Und da sehen Sie hier so eine Auflistung, was es so alles gibt. Und das sind überwiegend Sachen, die man heute nicht mehr macht. Ja, weil das ISDN halt schon aus den 80ern irgendwie ist. Und damals waren halt andere Services noch Standard, die heute einfach keine Rolle mehr spielen. Ja, also was haben wir da zum Beispiel? Also Faxgruppe 2 oder 3, das gibt's immer noch, das sind analoge Faxgeräte. Terminal Adapter X21, das war dieses Datex J, das gibt's nicht mehr. Digitale, also ISDN-Faxgeräte gibt es noch, das ist die 04. BTX gibt es auch nicht mehr. DFÜ bedeutet, dass Sie sich mit einem Modem, also mit einem analogen Modem rauswählen. Das gibt es schon noch. Terminal Adapter X25 ist auch etwas, was wir nicht mehr haben. Teletex ist, glaube ich, auch ein toter Dienst. Textfax war eine Möglichkeit, also spezielle Faxgeräte, die reine Textnachrichten übertragen haben. Ja, Telemetrie, Fernzeichen und so weiter, das sind alles merkwürdige Dinge. Zukünftiger BTX-Standard, denke ich, hat sich auch überholt. Und Bildtelefonie müsste prinzipiell noch möglich sein, wenn Sie noch so ein spezielles ISDN-Bildtelefon haben, was so ein Display und eine Kamera eingebaut hat, dann dürfte es noch funktionieren. Sie brauchen halt einen Gesprächspartner, der auch so ein Gerät hat. Und da die Dinger praktisch überhaupt nicht mehr verbreitet sind, wird man damit wohl wenig Spaß haben. Dann haben wir hier eine Übersicht über die Leistungsmerkmale, die es bei ISDN gibt. Das ist nicht Teil des generischen ISDN-Standards, sondern das ist das, was Euro-ISDN unterstützt. Wenn Sie in den USA ISDN verwenden, kann es sein, dass es andere zusätzliche Leistungsmerkmale gibt oder dass welche fehlen. Ja, also die meisten Sachen funktionieren inzwischen auch für Analoganschlüsse, wenn man noch sowas hat, weil letzten Endes ja die ganzen Vermittlungsstellen alle digitalisiert worden sind und die können deswegen auch für die Analoggeräte diese ganzen Features inzwischen anbieten. Aber damals, als ISDN eingeführt wurde, waren das alles Exklusivmerkmale, die man nur mit einem ISDN-Anschluss nutzen konnte. Ja, also anklopfen, makeln, halten. Das ist so dieses Konzept, dass während Sie telefonieren, ein weiterer Anruf reinkommt, dann hören Sie so ein Signal, was über das Gespräch drüber geblendet wird, und Sie können halt dann das zweite Gespräch annehmen. Während der Zwischenzeit schalten Sie das erste weg. Ja, dann läuft da irgendwie so eine Wartemusik oder wahrscheinlich, nee, es kommt nur die Ansage, Ihr Anruf wird gehalten. Ihr Anruf wird gehalten, immer in so einer Endlosschleife. Und ich glaube auch relativ laut, also man kriegt dann einen Schreck, wenn man sowas hört. Und das Makeln bedeutet, dass man zwischen den beiden Verbindungen ständig hin und her schaltet, solange bis man sich entscheidet, dass man einen davon beendet. Dann sicher ganz wichtiges Feature, die Rufnummernanzeige. Also das war wirklich phänomenal, als ISDN eingeführt wurde. Das kann man mittlerweile aber auch mit Analoganschluss haben. Die Verwendung von Durchwahlen, das ist natürlich dann nur an so einem Anschluss möglich, wo man eben eine TK-Anlage betreibt. Dienstewechsel, was war damit gemeint? Dienstewechsel. Das weiß ich jetzt gar nicht. Meine Vermutung ist, dass Sie eine bestehende Verbindung, dass Sie da den Dienst umschalten können. Also dass Sie zum Beispiel erst mit jemandem telefonieren und dann sagen, und ich schicke über die bestehende Verbindung dir jetzt noch ein Fax hinterher. Ja, das ist aber ohne Garantie. Dreierkonferenz ist klar. Endgerätewechsel am passiven Bus heißt, dass Sie ein Gespräch von einem Gerät auf ein anderes weitervermitteln können. Also Sie können irgendwelche Kurzbefehle am Telefon eingeben und dann klingelt es an einem anderen Apparat, und wenn Sie da abnehmen, können Sie die Verbindung dort weiterführen. Gebührenanzeige ist auch klar. Geschlossene Benutzergruppe ist mir jetzt auch nicht klar, was das sein soll. Konferenzen haben wir unter Dreierkonferenz schon. Ein spezielles Feature ist, dass man eine Anrufrückverfolgung machen kann. Also das hier identifizieren böswilliger Anrufer. Das muss aber freigeschaltet werden. Ja, aber wenn das freigeschaltet ist, dann kann man praktisch nach einem Anruf sich anzeigen lassen, wer der Anrufer war, obwohl der eine Rufnummernunterdrückung eingesetzt hat. Ja, das ist generell auch ein ISDN-Feature, dass Sie sagen können, ich will, dass meine Rufnummer beim anderen angezeigt wird, oder es soll nicht passieren. Ja, ein Gespräch parken ist sowas Ähnliches wie das Makeln, wenn man selber ein zweites Gespräch initiieren will, während man mit jemandem telefoniert. Rückruf bei besetzt kennen Sie sicher auch. Da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie eben wo anrufen und dort besetzt ist, dass Sie dann über irgendeinen Code dafür sorgen können, dass das System praktisch darauf wartet, dass der Gesprächspartner frei wird, und dann ruft das System bei Ihnen an und baut die Verbindung dann auf. Ja, was mit semipermanenten Verbindungen gemeint ist, weiß ich auch nicht. Vom Wortsinn her bedeutet es, dass eine Verbindung dauerhaft aufrechterhalten wird, ohne aber irgendwie die Leitung wirklich zu belegen. Weiß das von Ihnen jemand, semipermanente Verbindung? Okay. Gut, dann schauen wir uns an, wie das Protokoll aussieht, wenn jetzt eine neue ISDN-Verbindung aufgebaut wird. Und zwar ist das Szenario, dass wir auf der linken Seite haben wir einen Benutzer, der sein Endgerät verwendet, was als A1 bezeichnet ist, und der ruft jemand an, der zwei Endgeräte am S0-Bus betreibt. Und das normale Szenario ist dann ja, dass die beide klingeln und an einem hebt man halt ab. Das sind die Endgeräte B1 und B2. Und wenn wir das der Reihe nach anschauen, dann geht es los. In dem Moment, wo der Hörer abgehoben wird, wird praktisch geguckt, habe ich überhaupt die Möglichkeit zu telefonieren. Ja, es kann eine Störung vorliegen, dass gar keine Verbindung möglich ist. Also es geht dann so ein Setup-Kommando praktisch an, wie heißt es? An die Vermittlungsstation. Und wenn es möglich ist zu telefonieren, dann kommt entsprechend ein Setup-Acknowledge zurück, und damit wird dann auch ein Wählton zur Verfügung gestellt. Also in dem Moment ist klar, ja, ich kann raus telefonieren. Dann wird gewählt, die einzelnen Nummern, die man eintippt, werden dann übertragen, und das geht wieder an die Vermittlungsstelle, und die erkennt, wann die Nummer vollständig ist. Ja, das ist, falls Sie Voice-over-IP-Telefonie machen, da ist das oft nicht so ganz klar. Da gibt man irgendwie die Rufnummer ein und dann dauert das noch mehrere Sekunden, bis irgendwann überhaupt der Vermittlungsaufbau beginnt, weil da der VoIP-Server einfach nicht weiß, ob die Rufnummer schon vollständig ist oder ob Sie vielleicht noch eine Ziffer eingeben. Das haben Sie bei einer normalen ISDN-Verbindung nicht. Wenn die Nummer vollständig eingegeben ist, beginnt sofort der Verbindungsaufbau. Und bei VoIP kann man das beschleunigen, ich glaube, indem man die Raute-Taste drückt. Damit kann man sagen, die Nummer ist komplett. Diese Information muss man beim ISDN aber nicht geben, weil der praktisch den Überblick hat, wann die Nummer komplett ist. Ja? Und wenn sie eben dann komplett ist, dann wird jetzt praktisch über das ganze ISDN-Netz Kontakt aufgenommen zu der örtlichen Vermittlungsstelle, die dann für den Gesprächspartner zuständig ist. Und von dort werden jetzt über den lokalen S0-Bus bei diesem Anwender werden Setup-Kommandos geschickt. Und die führen dazu, dass die beiden Telefone klingeln, vorausgesetzt, dass die Telefone für die Rufnummer auch aktiviert sind. Ja, also es ist so, Sie können jedem ISDN-Endgerät können Sie sagen, auf welche Nummern es reagieren soll. Das ist eine Eigenschaft vom Gerät selber und das Gerät meldet sich praktisch, wenn es betriebsbereit ist, meldet es sich mit diesen Nummern an. Und wenn also eine falsche Nummer gewählt wird oder eine Nummer, für die es kein Telefon gibt, obwohl das der Anschluss ist, ja, weil man vielleicht alle 10 Nummern, die möglich sind, reserviert hat, aber nur 2 Geräte betreibt und nur 2 Nummern irgendwie hat, dann wird keines davon klingeln und dann gibt es entsprechend beim Anrufer eine Fehlermeldung. Ja, hier in dem Fall, wie es in dem Schaubild gezeigt ist, gehen wir davon aus, es ist eine gültige Nummer für diese Geräte und beide sind darauf konfiguriert und werden beide klingeln. Ja, die Geräte antworten auch. Also in dem Moment, wo sie anfangen zu klingeln, bestätigen sie auch. Das ist dann hier wieder dieses Alert, was dann zurückgeht zur Zentrale und damit ist also klar, dass sie reagiert haben. Ja, das wird sogar durchgereicht dann bis zum anrufenden Teilnehmer und der hört dann diesen normalen Klingelton, ja, den man halt hört, wenn man jemand anruft. Also in dem Moment ist klar, ich habe eine gültige Nummer gewählt und da hinten gibt es auch ein Gerät, was jetzt gerade klingelt. Das ist dann das Zeichen dafür. Und in dem Augenblick, wo jetzt an einem der Apparate abgenommen wird, soll ja eine Verbindung aufgebaut werden. Dann wird also praktisch ein Connection Request gesendet und darauf kommt als Antwort Connection Acknowledgement und das bedeutet, dass jetzt die Verbindung steht. Ja, es geht gleichzeitig dieser Connect auch durch bis zum Anrufer und der sendet auch nochmal ein Connection Acknowledgement und danach sind praktisch beide in dem Zustand, Verbindung steht und ja, jetzt kann halt telefoniert werden. Ja, und das läuft dann weiter. Ach so, und in der Zwischenzeit hat das zweite Telefon gemerkt, dass es nicht weiter angesprochen wird, weil nämlich weil hier ein Release geschickt wurde. Ja, in dem Moment, wo praktisch an dem anderen Apparat abgenommen wurde, ist ja klar, der Vermittlungsstation, dass also eine Verbindung besteht und dann soll natürlich es nicht auf den anderen Apparaten weiterklingeln. Und deswegen schickt die ein Release und darauf antwortet dann dieses Telefon nochmal mit einem Release Complete, um zu sagen, ja, habe ich gesehen. Ja, also diese ganzen Sachen sind immer so, dass sie beantwortet werden, weil dadurch dann klar ist, die Botschaft ist angekommen. Das hat man auch in vielen Netzwerkprotokollen, die Sie nächstes Semester alle sehen werden. Wenn man nicht garantieren kann, dass eine Nachricht ankommt, dann macht man immer so ein Acknowledge, baut man ein in das Protokoll, damit man sehen kann, aha, das ist gehört, gesehen worden. Ja, wenn dieses jeweilige Acknowledge nicht kommen würde, dann würde die Nachricht dann irgendwann nochmal geschickt werden. Ja, und ja gut, dann wird eine Weile telefoniert und wenn das dann vorbei ist, irgendeiner legt zunächst auf und durch dieses Auflegen sendet er einen Disconnect-Request praktisch Ja, darauf wird geantwortet mit einem Release und dann erneut mit einem Release Complete. Ja, und nachdem das abgeschlossen ist, ist dieses Telefon praktisch wieder frei. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo das Release Complete geschickt wurde, kann das Telefon nicht für ein weiteres Gespräch verwendet werden, danach dann schon. Man kann dann sofort wieder abheben und die nächste Session praktisch beginnen. Und auf der anderen Seite, also da, wo nicht als erstes aufgelegt wurde, da wird auch diese Disconnect-Nachricht, die wird da durchgereicht bis dahin. Und das ist dann auch da, führt dann dazu, dass der Benutzer auflegt. Ja, und dann passiert auch wieder dieses Release und Release Complete. Und danach ist dann auch das zweite Gerät frei. Ja, das heißt einfach, man kann nicht direkt neu wählen. Auf der rechten Seite, also wenn man gerade noch telefoniert hat, die Gegenseite hat aufgelegt, dann hat man halt so ein Besetzzeichen oder irgend so einen Ton, den man hört, der ausdrückt, es ist eine Verbindung gerade beendet worden und man muss erst auflegen und neu abheben, um dann neu telefonieren zu können. Ja, das ist es im Wesentlichen. Ach ja, unten ist nochmal dasselbe, unter dem roten Strich ist nochmal dasselbe andersrum gezeigt für den Fall, dass der Angerufene zuerst auflegt. Aber das ist praktisch spiegelbildlich das Gleiche. So, jetzt haben wir bisher nur über diese Basisanschlüsse gesprochen, weil das eben das Normale ist, was man als normaler Anwender halt hat. Für Unternehmen, die größere TK-Infrastruktur haben wollen, gibt es diese Primär-Multiplex-Anschlüsse. In Europa heißen die PCM30. In den USA heißen sie anders, da heißen sie irgendwie 24, weil da etwas andere Technik ist. Und bei uns ist es halt so, dass sie mit so einem Anschluss 30 Nutzkanäle bekommen, also 30 B-Kanäle, über die bis zu 30 Telefonate gleichzeitig geführt werden können. Oder Sie können auch mehrere von diesen Kanälen bündeln für große, schnellere Datenübertragungen. Ja. Es gibt auch den Steuerkanal, den es im einfachen, im kleineren ISDN gibt. Der ist aber etwas größer ausgelegt. Der hat jetzt nicht 16 Kbit, sondern auch 64, weil halt potenziell auch mehr Steuerinformationen zu übertragen sind. Und außerdem gibt es noch einen zusätzlichen Synchronisationskanal, der im einfachen ISDN gar nicht vorgesehen ist. Ja, und das Ganze gibt es nur als Anlagenanschluss, also es gibt da nur diese Variante, wo praktisch direkt an dem Bus ein einziges Gerät angeschlossen wird, eben die TK-Anlage. Und es gibt nicht diese Variante, wo man mehrere Geräte anstöpselt, weil das einfach keinen Sinn hat. Es wäre nicht möglich, den Bus so zu gestalten, dass man da 100 Geräte anschließen kann und so eine TK-Anlage soll ja beliebig skalieren. Ja. Diese Bezeichnung S2M-Schnittstelle, das M muss übrigens auch noch in den Index rein, weil das 2M bezieht sich auf 2 Megabit. Das ist die maximale Durchsatz, den Sie erreichen können, wenn Sie alle 30 Nutzkanäle zu einer Datenverbindung zusammenschalten. Ja, da in der nächsten Zeile sehen Sie die Rechnung dafür. Es sind praktisch insgesamt 32 mal 64 Kilobit pro Sekunde. Diese Zeile mit dem maximal 250 Meter Leitungslänge, das können Sie streichen. Es ist ja so, dass Sie direkt an den Anschluss die TK-Anlage anschließen und von dort geht es dann weiter. Diese Primär-Multiplex-Anschlüsse, die stellen die Basis dar für sehr breite Internetanbindungen, also für damalige Verhältnisse, die so eigene Bezeichnungen haben, E1, E2, E3. Eine E1-Leitung ist genau das, was Sie mit einem solchen Anschluss hinkriegen. Also da haben Sie 2 Mbit. Wenn Sie 4 solche Anschlüsse, also 4 komplette Primär-Multiplex-Anschlüsse zusammenschalten, dann kriegen Sie eine E2-Leitung, die hat dann entsprechend 8 Mbit. Und es geht dann noch weiter, das kommt auf einer der nächsten Folien, wie hoch das dann geht. Also bei E5 haben Sie dann zum Beispiel 560 Megabit. Ja, also das ist relativ schnell. Aber diese höheren Varianten werden nicht mehr verwendet, weil die Technik sich da überholt hat und man das billiger mit alternativen Techniken hinkriegt. Ja, also das nächste wäre hier E3 mit 34 Mbit und E4 mit 140 Mbit. Okay, und in den USA und in Japan, da gibt es nicht dieses PCM30, sondern PCM24, weil die einfach das anders standardisiert haben. Ja, die weichen da ab und da wird von Zeitschlitzen gesprochen. Das sind im Prinzip wieder die Kanäle. Davon gibt es 24 Stück. Und dann gibt es noch ein Zusatzbit, was praktisch immer mit übertragen werden kann. Ein sogenanntes Rahmenkennungssignal. Damit, wenn man das alles kombiniert, kommt man auf eine etwas niedrigere Gesamtübertragungsrate. Also die haben nur 1,5 Kilobit pro Sekunde. Ne, 1500 Kilobit sollen das sein. Ja, also das, der Punkt soll ein Komma sein. Nee. Doch, ist ein Punkt, genau. 1,5 Megabit pro Sekunde, so ist es richtig. Ja. Es war hier an einigen Folien, waren irgendwie die Dezimalpunkte und Dezimalkommas vertauscht, weil das wahrscheinlich ursprünglich aus dem Amerikanischen kam, aber so wie es da steht, ist richtig. Also es sind 1544 Kilobit pro Sekunde. Ja, im Vergleich zu den 2048, die Sie beim europäischen Primärmultiplexer-Anschluss haben. Okay, dann gibt es in dem Zusammenhang etwas, was sich DSMX nennt, ein Digitalsignalmultiplexer. Und da geht es darum, dass Sie wieder wie vorhin auch bei den Multiplexern, dass Sie mehrere Systeme haben und deren Signale zu einem großen Signal zusammenfassen wollen. Und damit kann man eben so Sachen machen wie jetzt mehrere von diesen Anschlüssen zusammenschalten, um insgesamt Übertragungen in sehr hoher Geschwindigkeit zu erlauben. Und was im ISDN-System eingesetzt wird, das nennt sich PDH, schreckliche Abkürzung, plesiochrone digitale Hierarchie. Und plesiochron bedeutet, es ist fast synchron, aber nicht ganz synchron. Ja, und das heißt, dass sie prinzipiell zwar eine einheitliche Taktfrequenz vorgeben, weil wenn sie etwas multiplexen wollen, dann ist es immer gut, wenn die Sachen alle mit derselben Frequenz unterwegs sind, weil sie die dann halt gescheit kombinieren können. Und dieses PDH erlaubt jetzt, dass geringfügige Abweichungen passieren. Also prinzipiell haben die Sachen schon alle dieselbe Taktfrequenz, aber wenn es da zu kleinen Aussetzern kommt, dann ist es nicht so tragisch. Und das System reagiert darauf, indem es dann zusätzliche Bits einfügt. Also wenn es merkt, irgendetwas, also ein Teil der Übertragung läuft ein Tick zu langsam, ja, dann wird praktisch resynchronisiert, indem irgendwo ein Zusatzbit eingefügt wird. Einfach damit insgesamt beim Multiplexen wieder genug Informationen da sind, dass man die zusammensetzen kann. Aber das ist natürlich Frickelei, weil diese Informationen auch mit übertragen werden muss und dieses Zusatzbit muss ja auf der anderen Seite wieder rausgeschmissen werden. Und das ist im Prinzip auch schon wieder Technik von gestern. Also die Primär-Multiplex-Anschlüsse, die man auch heute noch haben kann, die nutzen das. Und die werden auch noch verwendet in dieser einfachen Form. Ja, also das, was dann als E1-Leitung bezeichnet wird, dafür kann man das auch noch einsetzen. Aber die ganzen höheren Geschwindigkeiten, da geht man andere Wege. Zum Beispiel irgendwelche DSL-Varianten, die dann einfach mit ISDN nichts mehr zu tun haben. Ja, und das modernere Verfahren im Gegensatz zu diesem PDH, das nennt sich SDH und das heißt synchrone digitale Hierarchie und da basieren also modernere Verfahren drauf. Ja, hier sieht man nochmal, was sich dann über dieses Verfahren so zusammenbasteln lässt. Das sind jetzt von oben nach unten Leitungen mit der Bezeichnung E2 bis E5 und E5 ist halt das schnellste. Ja, und dann sehen Sie, unten haben Sie dann 7680 Kanäle, die zusammengeschaltet werden. Also das ist einfach ein ganzer Haufen von diesen Primärmultiplex-Anschlüssen und die sind alle zu einem großen Ding zusammengeschaltet. Und prinzipiell lässt sich das dann in der Form nutzen, dass Sie 7000 Gespräche gleichzeitig führen. Aber dafür ist es nicht gedacht, sondern Sie schalten das halt alles zusammen und kriegen dann eine entsprechend schnelle Anbindung. Aber es ist halt, ja, es ist ein halbes Gigabit pro Sekunde. Das ist nicht schlecht, aber man kann solche Geschwindigkeiten mit anderen Technologien einfacher erreichen. Ja, weil man muss dann überlegen, was bedeutet das? Das sind dann hunderte vollständige ISDN-Anschlüsse. Also das ist recht aufwendig von der, einfach von den ganzen Kabeln, die da verlegt werden müssen. Ja, weil man mit dieser Standard-ISDN-Sache irgendwann auch nicht mehr weiterkam, ist man dann zu Breitband-ISDN übergegangen, was auf ATM basiert. Ja, ATM steht für Asynchronous Transfer Mode und ist ein, für die Verhältnisse zu ISDN-Zeiten viel fortschrittlicheres Verfahren. Also es gibt auch heute noch viele Dienste, die ATM-basiert sind. Aber auch ATM ist schon wieder auf dem Absprung, dass es also in den nächsten Jahren irgendwann auch obsolet werden wird, dass man nicht mehr viel damit machen wird. Grundsätzlich entstand ein Bedarf, das Ganze zu machen, weil einfach neue Dienste angeboten wurden, die über einfache ISDN-Verbindungen nicht gut nutzbar waren. Also es gibt hier verschiedene Sachen im Bereich interaktive Dienste. Bildtelefonie ist etwas, was mit schlechter Qualität über eine ISDN-Leitung geht. Aber schon, wenn Sie die Informationsqualität, die eine Webcam liefern kann, eine ganz einfache Webcam, wenn Sie solche Bilder übertragen wollen, die sind ja auch farbig, ISDN-Telefonie war nur schwarz-weiß, dann stoßen Sie da schon an Grenzen, weil diese 128 Kbit pro Sekunde, die man im normalen Anschluss von zu Hause hat, die reichen dafür einfach nicht aus. Videoconferencing ist praktisch eine Variante davon, da sind einfach nur mehrere beteiligt, also es werden noch mehr Informationen zu jedem übertragen und interaktiver Dokumentenaustausch, das meint auch so gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten, dass man an irgendwas zusammenarbeitet, das funktioniert auch nicht gut genug. Mitteilungsdienste, ja, mit multimedialen Nachrichten, da geht es einfach darum, wie lange dauert das, bis man das Zeug runtergeladen hat, ist es halt mit einer langsamen Anbindung nicht gut. Und dann diese ganzen Geschichten, sowas wie Video on Demand, Abruf von Filmen, sehr hoch aufgelösten Bildern und anderem Multimedia-Zeug, das braucht halt auch eine schnelle Anbindung. Ja, neben diesen interaktiven Diensten sind auch viele Verteildienste entstanden. Es gibt ja so TV-Dienste, die also nicht über das normale TV-Angebot kommen, sondern die praktisch über Internet und ähnliche Techniken ausgestrahlt werden, wo man, wenn man da Abonnent ist, sich die Sachen anschauen kann. Entweder in der Form, dass das permanent ausgestrahlt wird und man wie beim normalen TV-Programm halt bestimmte Zeiten einhalten muss, zu denen ein Film startet. Oder es gibt auch echtes Video on Demand, dass man sagt, ich will jetzt in 5 Minuten anfangen, einen Film zu gucken und den dann bekommt. Und Videomaterial in ausreichender Qualität, dass es auf dem Fernseher gescheit aussieht, ist halt auch etwas, was also viel Kapazität braucht. Ja. Also das heißt, man braucht irgendwie breitere Zugänge zum Netz und das ist mit der alten Technik nicht gescheit zu lösen. Also die alten Sachen, die sind eben Synchronous Transfer Modes, wo ein gleichmäßiger Datenstrom vorliegt, der also mit einer konstanten Datenrate und Verzögerung übertragen wird, und das ist zum Beispiel das klassische ISDN. Ja, das hat also diese Einschränkungen und das funktioniert immer über Verbindungen, die leitungsvermittelt sind. Ja, wo also zunächst eine Verbindung über ein Routing aufgebaut wird und dann dauerhaft bestehen bleibt. Und das lässt sich einfach nicht ausreichend beschleunigen oder nach oben skalieren. Und im Gegensatz dazu wurde dann ATM entwickelt, ja, also Asynchronous Transfer Mode. Und da ist es jetzt nicht mehr so, dass Sie eine feste Verbindung haben, sondern Sie sind mit keiner Gegenseite irgendwie fest verbunden, sondern Sie hängen nur am Netz irgendwie dran. Und es wird jetzt alles, was an Daten zu übertragen ist, wird in sehr kleine Pakete verpackt. So eine ATM-Zelle, das ist die ATM-eigene Bezeichnung für ein Paket, also die haben einfach das Zellen genannt, die ist nur 53 Byte groß und von den 53 Byte sind auch noch 7 oder 8 Byte für so Header-Informationen reserviert. Ja, also, ne, 5, es sind 5 Byte und 48 Byte sind tatsächliche Daten. Das sind also sehr kleine Päckchen und die werden alle separat übertragen. Das ist so ein bisschen wie in einem IP-Netzwerk, wo auch die Datenpakete ja separat übertragen werden. Aber bei IP hat man noch relativ große Paketgrößen und ATM benutzt extra besonders kleine Sachen. Und der Hintergrund ist, wenn man große Paketlängen hat, dann kriegt man Probleme, wenn über das Netzwerk Sachen wie eben Telefonie auch laufen. Ja, weil immer nur eine gewisse Anzahl Pakete gleichzeitig übertragen werden kann und dann kann es sein, dass gerade alles mit irgendwelchen Datenpaketen belegt ist und Sie müssen dann warten. Also selbst wenn Sie eine Priorisierung im Netzwerk haben, dass Sie sagen, ich erkenne, etwas gehört zu einer Telefonieverbindung und ich bearbeite das bevorzugt, wenn insgesamt die Paketgrößen sehr groß sind, dann führt es trotzdem einfach zu Verzögerungen und das heißt, Sie haben dann einen Qualitätsverlust. Und mit diesen sehr kleinen Paketen oder Zellen, die alle standardisiert so klein sind, kann man natürlich immer die Telefoniegeschichten priorisieren und die Übertragung einer einzelnen solchen 53-Byte-Zelle geht halt so schnell, dass man die Probleme damit nicht hat. Also es ist dann einfach leichter, die anderen Sachen zur Seite zu schieben und mit Priorität das zu übertragen, was eben keine Wartezeit verträgt. Ja, die Datenrate und die Verzögerung kann man hier anpassen. Es ist nicht starr wie bei den synchronen Systemen. Und das Ganze läuft eben hier über Paketvermittlung. Es ist in gewissem Sinne auch verbindungsorientiert, aber das ist eine virtuelle Geschichte, ja? Weil keine wirkliche, dauerhaft geschaltete Verbindung besteht, sondern praktisch nur auf der logischen Ebene man also eine logische Verbindung aufbauen kann, sodass klar ist, zum Beispiel in welcher Reihenfolge die Pakete geschickt werden. Ja, wir gucken uns ein bisschen die Pakete auch noch an. Ja, wo nutzt man das? Es ist überwiegend in den Backbone-Netzen, also die Sachen, die praktisch großen Datenverkehr abwickeln. Ja, das sind nicht die Teile, wo jetzt die Endbenutzer irgendwie dranhängen oder die lokalen Verteilerstellen, sondern zum Beispiel der gesamte Traffic, der von Bayern nach Nordrhein-Westfalen geht oder sowas. Sowas läuft über ein Backbone-Netz. Und das Ganze arbeitet mit einem Zeitmultiplex-System und jede ATM-Zelle hat neben den Nutzdaten auch noch einen eigenen Header, der hier Zellkopf heißt. Also sonst redet man immer von Headern englischsprachig. Und über diesen Header ist klar, zu welcher Verbindung im Grunde so eine Zelle gehört. Ja, weil wenn ich keine echte Verbindung habe, sondern alles einfach irgendwie ins Netz reinwerfe, dann muss ich halt mir zusätzlich merken, wo kommt es her, wo geht es hin. Ja, und das macht man, indem man zwei Informationen einführt, die praktisch virtueller Kanal und virtueller Pfad heißen. Das sehen wir dann gleich noch. Und das Ganze kann so aufgebaut werden, dass man praktisch Dinge mit verschiedenen Geschwindigkeiten überträgt. Abhängig davon, um was für Zellen es sich handelt, ob die eben zur Telefonie oder zu was anderem gehören, kann man die Geschwindigkeit praktisch vorgeben. Es gibt ein Bit, was im Header steht, was eine Priorisierung erlaubt. Also das steht entweder wichtig oder nicht wichtig drin. Und die wichtigen Sachen werden halt in jedem Fall schneller transportiert als die anderen. Ja. Und man kann eine Grundübertragungsrate garantieren und das ist gerade für so Streaming-Geschichten ist es zum Beispiel wichtig, ja, dass ich weiß, das Streaming wird mit einer Mindestgeschwindigkeit funktionieren. Es kann vielleicht auch schneller gehen, dann könnte sich der Streaming-Anbieter darauf einstellen und dann mit höherer Qualität Dinge übertragen, aber ich weiß, dass ich unter einen garantierten Wert nicht runterfallen werde. Also ich kann so einen minimalen Standard auf jeden Fall aufrechterhalten. Genau, und was in dem Zellkopf drin ist, das schauen wir uns dann gleich noch an. Die erste Zeile, die hier steht, halte ich für Quatsch. Asynchron in der Abkürzung, asynchrones Transformmode, bezieht sich auf das Multiplexen der Zellen. Nach dem, was ich dazu gelesen habe, geht es darum, dass man mit verschiedenen Takten arbeiten kann. Ja, weil das ist ja genau das, wie wir synchron und asynchron eigentlich unterschieden haben. Bei synchronen Systemen müssen immer alle mit exakt dem gleichen Takt laufen. Und wenn einer aus dem Takt rausfällt, dann geht das Ganze irgendwie kaputt. Und das ATM unterstützt eben, dass verschiedene Teilnehmer unterschiedliche Takte verwenden, also selbst innerhalb einer Verbindung. Nicht nur, dass das ganze Netz verschiedene Takte unterstützt, sondern es kann bei einer Verbindung der Empfänger mit einem abweichenden Takt arbeiten als der Sender, und das System selber gleicht es aus. Das erkennt die Unterschiede im Takt und sorgt dafür, dass es passt. Unter anderem auch, indem eventuell Leerzellen generiert werden, die praktisch ohne irgendeinen Inhalt übertragen oder zugestellt werden. Ja. Und was wir eben schon kurz hatten, weil diese Größe einer Zelle so klein ist, ja, wird es jetzt einfach, ganz viele Bitströme zu multiplexen. Und ich kann unterschiedliche Bitraten damit unterstützen und einen ganzen Haufen verschiedener Dienste damit anbieten. Ja, und das Ganze ist von der Struktur her auch so simpel gemacht, dass also diese Grundinfrastruktur relativ leicht aufzubauen ist. Dafür wird es aber etwas komplizierter für die Endgeräte, praktisch ihre Daten in dieses ATM-Protokoll zu übergeben. Ja, also die Aufbereitung am Anfang und am Ende der Kette, die hat ein bisschen mehr Aufwand, aber dafür hat das Netz nicht so viel damit zu tun. Und wir haben jetzt vom Prinzip zwei virtuelle Verbindungskonzepte, ja, also echte Verbindungen in dem klassischen Sinne, dass am Anfang irgendwie so durch Routing eine Verbindung aufgebaut wird, die haben wir gar nicht. Aber es gibt etwas, das sich virtueller Kanal nennt, und das bedeutet praktisch eine Verbindung. Also wenn konkret zwei Partner miteinander kommunizieren wollen, dann wird ein virtueller Channel, ein virtueller Kanal aufgebaut, der ist unidirektional, geht also nur in eine Richtung. Das heißt, wenn ich eine beidseitige Verbindung haben will, dann werden zwei solche Kanäle dafür erzeugt. Und da es häufig vorkommt, dass mehrere Kanäle zwischen denselben Teilnehmern existieren, gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze zu bündeln und einen sogenannten virtuellen Pfad aufzubauen. Und es sind dann alle virtuellen Kanäle Teil dieses virtuellen Pfads. Und für jeden Kanal und jeden Pfad gibt es praktisch eine ID, und das wird in diesem Header von jedem Paket gespeichert. Ja, das heißt, es gibt diese Werte, die hier Virtual Channel Identifier und Virtual Path Identifier heißen, die stecken in jedem von diesen Mini-Paketen drin, und darüber ist klar, wie das Ganze zugestellt werden muss. Dann haben wir hier noch den Aufbau ganz grob von diesen Zellen oder Paketen. Dieser untere graue Bereich, das sind immer die Datenbytes, und das blaue, das ist praktisch der Header. Und den Header gibt es in zwei Varianten, weil es gibt einmal die Kommunikation zwischen praktisch einem Endbenutzer oder einem Endgerät und dem Netzwerk, und dann gibt es die netzwerkinterne Kommunikation. Und der einzige Unterschied ist, dass es bei dem Format für die Kommunikation zwischen Benutzer und Netzwerk hier ganz links oben dieses GFC-Feld gibt, Generic Flow Control, das überhaupt nicht verwendet wird. Also es war für Flusskontrolle vorgesehen und wird aber wohl nicht verwendet. Und die vier Bits praktisch am Anfang, ja, die dafür vorgesehen sind, die sind bei dem anderen Paketformat noch zusätzlich ständig zur Verfügung für diesen Virtual Path Identifier. Ja, und ich meine, die Idee dabei ist, dass der länger sein kann. Die Pakete rechts, die sind für das gesamte Netzwerk gültig. Also da muss es mehr Informationsmöglichkeiten geben als hier beim Endbenutzer, der ja viel weniger Verbindungen verwalten muss mit, ja, mit anderen Teilnehmern. Okay, und was machen jetzt die einzelnen Parameter? Also diese VPI und VCI, das sind eben diese Virtual Path Identifier und Channel Identifier. Das sind einfach diese IDs, die eben festlegen, wohin das Paket geht. Dann gibt es einen Payload Type Identifier, der im Wesentlichen angibt, was für eine Art von Daten wird da übertragen. Also da könnte drinstehen, das ist Teil eines Telefoniepakets, ja, oder einer Telefonieverbindung, oder es sind einfach irgendwelche Daten, die runtergeladen werden. Das kann Einfluss darauf haben, mit welcher Priorität das Ganze behandelt wird. Es gibt aber auch ein spezielles Cell Loss Priority Feld. Da geht es darum, manchmal ist es notwendig, dass Zellen verworfen werden. Wenn es an einzelnen Punkten zu einer Form von Überlastung kommt oder sowas, weil zum Beispiel sich was staut, ja, wenn Sie jetzt so eine Art Switch oder Hub in der Mitte haben, von wo aus eine Weiterleitung erfolgt und es kommen die Sachen schneller rein, als sie wieder rausgehen können, dann muss das ja zwischengespeichert werden in dem Gerät und es wird nur einen endlichen Cache für sowas haben und wenn es vollgelaufen ist, muss es irgendwelche Zellen löschen und die, die praktisch eine Cell Loss Priority gesetzt haben, die werden dann eben nicht gelöscht, sondern irgendwelche anderen Zellen. Ja, also wenn Sie zum Beispiel Sprachübertragung machen und sehen, dass Sie ein Paket nicht rechtzeitig rausschicken können, dann schmeißen Sie es einfach weg, weil eine einzelne Zelle jetzt im Rahmen einer Sprachübertragung völlig belanglos ist. Ja, und dieses ganz am Schluss Head Error Control, das sind praktisch Prüfsummen-Bits, ja, mit denen man prüfen kann, ob die ganze Zelle intakt ist. Da unten steht HLC, aber in dem blauen Block steht HEC. Also Head Error Control, HEC ist die richtige Abkürzung und unten steht HLC. Okay, das wäre der ATM-Teil gewesen. Das war eigentlich schon das Programm, was ich für heute vorgesehen hatte. Jetzt haben wir natürlich noch sehr früh. Jetzt muss ich mal kurz überlegen.
Jetzt mal eine Frage, die Sie haben ja gesagt, das ist ja das komplette Skript für Telekommunikation. Das sind aber jetzt in der zweiten von 7 Vorlesungen.
Ja.
Kommt dann noch in dem Skript selber so viel mehr oder kommen dann noch welche Übungen oder sowas? Dann
also
sind wir nächste Stunde fertig.
Ja, ja, also das Problem sehe ich auch. Ich werde noch weiteres Material erzeugen müssen. Ich habe ja gestern gesagt, ich habe das Skript übernommen von jemand, der das in Essen, glaube ich, macht. Und ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, das auszudehnen über 7 Veranstaltungen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also man kann natürlich noch viel mehr erzählen zu den Sachen, aber ich weiß es nicht. Ja, also wir werden natürlich die 7 Termine werden wir füllen müssen. Also ich werde einfach schauen, wie weit wir zeitlich kommen mit dem Material, was jetzt da ist. Und für die restlichen Sachen überlege ich mir dann noch zusätzliche Inhalte.
Weil ich finde schon, dass du teilweise so ATM und sowas, das gehört eigentlich nicht mehr unter Telekommunikation, sondern was man unter Netzwerktechnik.
Ja gut, es wird für Telekommunikation verwendet. Also der Übergang ist natürlich fließend. Wir werden auch über DSL und sowas sprechen, wo man auch sagen kann, das gehört da nicht rein, aber weil man eben auch darüber telefonieren kann, ist es natürlich schon mit drin. Ja, wo trennen Sie das? Also letzten Endes, wenn man Voice over IP macht, was wir auch machen werden, müsste man eigentlich die ganze IP-Geschichten dazu noch erklären. Das werde ich nicht machen, ja, weil das dann wirklich in das Netzwerke-Thema reinfällt und es nur eine Anwendung davon ist. Aber auf diesem ATM basiert halt ISDN. Ja, also ISDN ist ganz wesentlich dann ATM-basiert und dann gehört es schon in diese Thematik mit rein. Ja, also wir haben hier nichts, was nicht irgendwie einen Zusammenhang mit Telekommunikation hat.
Nein, das meine ich gar nicht, aber das vermischt sich halt irgendwie.
Ja, also ich weiß nicht, ob Sie in der Netzwerkvorlesung dann auch nochmal ATM kriegen.
Ja, das ist nächstes Semester.
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Weiß nicht, was da alles da kommt.
Ja, also das sind halt die klassischen Sachen, dass man diese ISO-OSI 7-Schichten-Modell einführt und dann IP und TCP und Anwendungen davon und auf der Hardware-Schicht das Ethernet, diese ganzen Sachen, das macht man bei Netzwerken. Und eine gewisse Schnittmenge ist da. Aber ich meine, das werden sie auch in anderen Veranstaltungen haben. Es ist halt vieles nicht absolut streng voneinander zu trennen. Ja, und sie würden sicher in der Netzwerkevorlesung nicht darüber sprechen, wie man jetzt ATM verwendet, um zu telefonieren. Das würde da nicht auftauchen. Gut, also der nächste Themenblock ist jetzt Internetzugangstechniken. Und ich mag den eigentlich nicht mehr anfangen. Wir sind zwar deutlich zu früh, weil wir noch 35 Minuten hätten, aber ich hätte jetzt nur noch 3 Folien, die ich noch vorbereitet habe davon, und das hat wenig Sinn, Ihnen da jetzt was zu erzählen. Wir können vielleicht irgendwie eine Art Fragestunde noch daraus machen, wenn es noch irgendwas gibt. Ja, das ist natürlich so ein Grundproblem, dass teilweise ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen da sind. Ja, weil es gibt ja keine Anforderungen an Sie, dass Sie irgendwelche Dinge vorher schon wissen müssen. Und wenn Sie halt sich schon in einem Bereich spezialisiert haben, dann kann es sein, also es ist gut möglich, dass unter Ihnen Leute sind, die viel fitter in diesem Thema sind als ich zum Beispiel. Ja, weil wenn Sie das so richtig vertieft und in der Praxis eingesetzt haben, dann kann ich Ihnen da relativ wenig zu erzählen. Und andere haben sich vielleicht noch nie damit beschäftigt und hören die ganzen Begriffe zum ersten Mal. Also das ist ein bisschen schwierig. Da ist es etwas leichter, das für Studenten zu machen, die frisch von der Schule kommen, weil die haben alle denselben Stand. Also ich meine, da gibt es dann auch Unterschiede, was die mathematischen Grundlagen vielleicht angeht, weil der eine hat Abi gemacht, der andere hat an der FOS einen Abschluss gemacht und hat ein Jahr weniger Mathematik gehabt oder sowas. Ja, aber zumindest was so Computertechnologie und sowas angeht, sind die in der Regel alle auf demselben Stand, nämlich sie wissen fast nichts. Und das haben wir hier halt gar nicht, ne? Da gibt es große Unterschiede. Ja gut, also dann würde ich offiziell Schluss machen an der Stelle. Ich bin aber noch hier, also wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben zum Kurs oder zu was auch immer, ich gehe erst, wenn der letzte von Ihnen weg ist. Momentan ist hier nur so die Frage, wie es weitergeht. Ja.